Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Unser Schauplatz heute Südafrika, die Hauptperson Nelson Mandela. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum seiner Freilassung nach 27 Jahren im Gefängnis und dem offiziellen Ende der Apartheid erscheint der Film Invictus des amerikanischen Regisseurs Clint Eastwood. Ein Film über eine geschichtliche Figur, über einen Politiker, der das vergangene Jahrhundert sehr stark geprägt hat. Darüber und über ähnlich gelagerte Filme wollen wir heute sprechen. Und zu diesem Zweck habe ich zwei Stammtischler eingeladen, die sich berufeswegen mit Film auseinandersetzen. Einerseits die Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg, andererseits Michael Sennhauser, den Filmredakteur von DRS2. Michael Sennhauser, lassen Sie uns gleich bei Ihnen beginnen zur Eröffnung. Wie hat Ihnen der Film gefallen?
Während ich drin saß im Kino, habe ich mich bestens amüsiert. Ich fand das spannend, rührend, packend. Und etwa eine halbe Stunde, nachdem ich das Kino verlassen hatte, habe ich mich dann gefragt, Moment mal, was war das eigentlich?
Marcy Goldberg?
Ja, mir ging es ähnlich, wobei vielleicht ein bisschen negativer. Ich habe den gern geschaut, aber ich finde ihn als Film nicht sehr gelungen und als Geschichtsschreibung ziemlich miserable.
Michael Sennhauser, Sie haben irgendwie wie die Nachhaltigkeit dieses Films angesprochen, die mangelt oder... Was genau hat Sie denn gestört am Film, so in der Rückblende?
Eigentlich genau das, was auch seine Qualität ausmacht. Clint Eastwood hat einen absolut klassischen Hollywood-Film gebaut, also etwas, das packt, das überzeugt, während man drin sitzt. Der Film wirkt immer so, wie wenn alles ganz zwingend wäre, wie wenn es genau so sein müsste. Es nimmt einen emotional mit, wenn man nicht aufpasst. Aber wenn man rauskommt und sich die Fragen stellt, die man während des Films eben nicht gestellt hat, wie war das genau? Hat das historisch funktioniert? Warum haben die so reagiert? Was wollten die eigentlich? Dann fehlen eigentlich die Antworten.
Ja, ich muss sagen, schon während ich im Film saß, sind bei mir die Fragen aufgetaucht, weil ich fand den Film sehr vorhersehbar. Ich fand ihn nicht so spannend. Und ich fand ihn auch furchtbar konstruiert. Ich habe wirklich einen Film über Nelson Mandela erwartet und über sein Verdienst quasi für Südafrika. Und am Schluss ist es dann ein Sportfilm, der für mich ein bisschen billig auskommt, wo man dann auch noch irgendwie eine weiße zweite Hauptfigur also reingebaut hat. Mhm. Und mich hat das gestört, also dass es im Film nicht nur um Mandela geht, sondern gleich noch über den Kapitän der Rugby-Equipe, also in der Geschichte, um das es geht im Film. Das fand ich sehr aufgezwungen und sehr, also eine Hollywood-Struktur auf die südafrikanische Geschichte irgendwie raufgezwängt. Also mich hat das schon gestört.
So auf die sportliche Komponente des Films kommen wir noch zurück. Es geht ja eigentlich in diesem Film um Nelson Mandela und um eine Episode von 1995, als er die südafrikanische Rugby-Mannschaft persönlich kennengelernt hat und die wurde dann bei den Weltmeisterschaften in Südafrika dann Weltmeister. Aber bleiben wir mal bei diesem Mandela, den Clint Eastwood, der Regisseur, hier zeigt. Was für ein Nelson Mandela ist das, Michael Sennhauser?
Das war eigentlich genau das, was mir Spaß gemacht hat an dieser Konstruktion. Ich habe einen Film wie den Klassiker Gandhi erwartet von 1982, also so eine Art ein Biopic, eine Heiligenlegende, ein weit ausschweifendes Porträt eines Menschen, den man längstens verklärt hat. Und dann reduziert der Film aber eigentlich diesen Mandela auf einen Mann mit einer Idee und die wird hier in zwei Stufen gezündet. Zuerst wird Mandela Präsident nach Jahren im Gefängnis und als erstes zwingt er seine Bodyguards, also seine schwarzen Wächter, mit den ehemaligen weißen Bodyguards der weißen Regierung zusammenzuarbeiten. Das heißt, in einer ersten Stufe wird schon einmal vorgeführt, was er sich unter dieser Rainbow Nation und der Versöhnung zwischen Schwarz und Weiß vorstellt. Und in einer zweiten Stufe kommt dann das Gleiche mit der ganzen Nation, indem er sozusagen ganz Südafrika zwingt, mit den Springboks, also den Rugby-Spielern, mitzufiebern. Wobei diese Springboks eigentlich vorher verhasst waren bei der schwarzen Bevölkerung, weil es eine rein weiße Mannschaft war und eine Mannschaft der Weißen. Also diese zweistufige Konstruktion und die Reduktion der Idee von der Rainbow Nation auf diese zwei Momente, das hat mir Spaß gemacht. Gerade das, was Sie gestört hat, Marcy Goldberg, die Konstruktion, die fand ich wohltuend, weil es eben nicht so weit ausholt.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ganz am Anfang vom Film gibt es eine Szene mit diesem Rugby-Kapitän und seinem Vater. Und der Vater ist ein klassisch, also rassistischer, White Supremacist Afrikaner. Und er sagt irgendwie, ja, jetzt kommt dieser Mandela an die Macht, jetzt dürfen die Schwarzen wählen. Und jetzt geht das Land zugrunde, die werden unser Land kaputt machen. Und das ist so quasi die Fragestellung des Films. Und der ganze Film zeigt dann nachher, nein, nein, es ist nicht so schlimm. Ein schwarzer Präsident wird das Land nicht kaputt machen und die Weißen werden schon überleben und eine Zukunft haben in Südafrika. Und wenn das ist für mich ein bisschen die Message des Films gewesen und das finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich denke, das ist nicht wirklich, es ist auf jeden Fall schon ein Verdienst von Nelson Mandela, dass er nicht auf Rache gegen die Weißen gepocht hat, dass es ihm gelungen ist, wirklich auf diese Ideen von Reconciliation, von Versöhnung, von Zusammenleben, von Multikulturalismus, das ist wirklich auf jeden Fall sein Verdienst. Aber dass der Film so quasi in diesem Rahmen gestellt wird, quasi als Beweis, dass Mandela ein guter Führer war, weil er die Symbolik der Weißen nicht, dass er nicht daran rütteln wollte, das fand ich unangenehm.
Wir sprechen über einen Film, der offensichtlich mit einigem Wohlwollen zuerst angeguckt wird, der aber auch einige Fehler hat. Aber bleiben wir doch mal ganz kurz beim Wohlwollen. Dieser Morgan Freeman, der spielt doch den Nelson Mandela toll, oder nicht?
Ja, absolut. Der spielt ihn sehr, sehr gut. Es gibt auch eine gewisse körperliche Ähnlichkeit, also von den Gesichtszügen her, von der Körpersprache. Er hat das sehr gut einstudiert. Aber gleichzeitig, das ist schon ein sehr amerikanischer Mandela.
In welcher Hinsicht
und,
denn?
Und wenn ich noch, also zur Besetzung, dass sein Partner, sein weißer Partner, dieser Rugby-Kapitän François Pienaar, der wird von Matt Damon gespielt. Und das heißt, der Film ist so irgendwie fest in Hollywood-Händen. Und das bekommt man schon irgendwie zu spüren.
Michael Sennhauser, dieser Matt Damon?
Ja, ich glaube, bei beiden funktioniert ja genau das, was den Film denn für mich dann auch wieder zu einem Vergnügen gemacht hat, weil es eine Hollywood-Maschine ist und sich von Anfang an so gebärdet. Natürlich braucht es Hollywood-Stars, um den Amerikanern diese Geschichte so zu verkaufen, dass sie 1:1 annehmen. Mit unbekannten Afrikanern wäre wahrscheinlich kaum jemand in den USA ins Kino gegangen. Clint Eastwood als Regisseur hat da etwas gebaut. Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Es geht nicht wirklich um Südafrika. Damit Eastwood und Morgan Freeman überhaupt das Interesse hatten an dieser Geschichte, musste die Geschichte ja irgendwie relevant sein für ihr amerikanisches Publikum. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass auch diese plakative Botschaft von Weiß und Schwarz und der Versöhnung, wenn das nicht an die Amerikaner gerichtet ist, wohin soll es denn sonst? Und so wie der Film gebaut ist, geht es ganz klar im Hintergrund darum, zu sagen, wir haben eigentlich die gleichen rassistischen Probleme, nur liegen sie nicht so offen zutage. Und eigentlich ist das ja auch eine Geschichte, die uns etwas angeht. Sport gibt's auch bei uns, irgendetwas, das Weiß und Schwarz zusammenbringt. Ich glaube, das ist die didaktische, heimliche Botschaft von Morgan Freeman und Clint Eastwood. Und das ist eigentlich das, was auch diese Hollywood-Figuren im Film dann wieder plausibel macht.
Ist das der Grund, warum man diesen Film dann trotzdem am Ende dann ganz gern guckt, weil vor allem das Gute siegt?
Das ist eigentlich eine Rittergeschichte. Also es sind die weißen Ritter und die schwarzen Ritter, die müssen jetzt zusammenarbeiten, um nicht wieder in einen Bürgerkrieg zu geraten. Ich glaube, es ist von Anfang an ganz klar, worauf das hinausläuft und was für mich den Film eben trotzdem nicht langweilig gemacht hat, sind eben diese kleinen Momente, wo man sieht, jetzt wird da noch etwas angehängt, da wird da noch eine Schleife gemacht. Man sieht sozusagen Nelson Mandela als Privatmann mit seinen Familienproblemen. Das wird eingeblendet, ausgeblendet. Das ist sehr kitschig und sehr vorhersehbar. Aber es macht auch Spaß, weil man bekommt dann immer wieder ein bisschen das Gefühl, man kann unter die Motorhaube der Maschine gucken. Man sieht, wo da wieder ein Kolben bewegt wird. Und zumindest für mich als professionellen Kinogänger macht es Spaß, wenn ich der Maschine beim Stampfen zusehen kann.
Ja, ich denke, das Problem ist, der Film versucht gleichzeitig verschiedene Sachen zu tun, die nicht unbedingt zusammenpassen. Weil einerseits ist das einfach eine Sportgeschichte, oder? Das ist so der klassische Underdog. Wie sagt man das auf Deutsch?
Die
Verlierer, oder dass die Mannschaft, die sehr schlecht spielt und keine Chancen hat. Und dann ist die
also
Frage,
David
ja,
gegen Goliath.
Nein, eben, ein Goliath gibt's in dem Film nicht. Und das ist vielleicht auch ein Punkt. Das ist ein Film ohne Bad Guys. Die Bad Guys wären die rassistischen weißen Afrikaner, aber die sind so, kaum vorhanden. Es geht um also diese Underdogs, diese Mannschaft, diese Rugby-Mannschaft, die sehr schlecht ist und immer verliert. Und um irgendwie um die Würde von Südafrika zu retten, müssen sie gut spielen. Und dann ist es eine sehr vorhersehbare Sportgeschichte. Ich meine, schon in der ersten Szene mit Matt Damon, wo sein Vater ihm sagt, ja, jetzt hast du keine Chance, die Schwarzen sind an der Macht, du wirst deinen Job verlieren. Und wir wissen als Zuschauer, das wird nicht der Fall sein. Das ist ja Matt Damon, der ist nicht nur für eine kurze Szene am Anfang des Films da, den werden wir wieder sehen. Also von dem her ist das alles sehr vorhersehbar. Gleichzeitig versucht der Film uns eine Lektion über Apartheid und über Brüderschaft und über Führungstalent und so zu zeigen. Und da gibt's ganz viele kleine Szenen, die für meinen Geschmack ein bisschen sehr didaktisch vorkommen, wo der Film versucht, uns zu zeigen, wie das war. Wie ist das mit Apartheid? Wie ist das im Alltag? Eine Szene ganz am Anfang, wo ein Auto vorbeifährt an dem Tag, wo Mandela aus dem Gefängnis entlassen wird. Und auf der einen Straßenseite gibt's eine weiße Sportequipe, die spielt in einer schönen Umgebung. Und auf der anderen Straßenseite sind die armen schwarzen Kinder hinter einem Gitter. Und das ist legitim. Das waren genau die Zustände. Aber der Film ist immer dabei, auf der Suche, uns irgendwie Bilder zu fabrizieren, die uns das vorführen. Die weiße Familie isst und dann die schwarze Dienerin in der Küche und das ist einerseits aus den richtigen Überlegungen gemacht, aber
und es
kommt
war ja
schon,
wahrscheinlich auch so.
Ja, es war genauso, aber das kommt dann so in einem didaktischen Ton daher. Auch die Parolen, die zum Teil den Leuten in den Mund gelegt werden. Dieser Mandela ist auch ein bisschen für mich ein Vater Mandela eigentlich, der immer ja mit diesen Sprüchen kommt und das war für mich nicht so eine runde Figur, der war für mich weniger spannend als der eigentliche Mandela.
Das ging mir ähnlich. Ich glaube, ein Problem des Films, das hat wahrscheinlich auch Clint Eastwood erkannt, ist, dass die Geschichte nicht wahnsinnig spannend ist. Selbst die Sportszenen sind ja nicht wahnsinnig spannend. Man versteht zu wenig von Rugby, um das überhaupt zu begreifen. Man weiß nicht recht, mit wem man mitfiebern soll. Aber gleichzeitig packen sie dann immer wieder Dinge in den Film hinein, um die Spannung zu erhöhen, die mich verblüfft haben. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, sie haben Mandela ins Stadion gebracht, seine Sicherheitsleute, die Bodyguards, sie haben seine Sicherheit soweit sichergestellt, sie haben immer Angst vor Heckenschützen. Und dann donnert da eine Linienmaschine der South African Airlines ganz tief über die Stadt und auf das Stadion zu. Und alle halten den Atem an und denken an Terroristen oder weiß nicht was, ich auch im Kino. Ja. Und dann steht unten auf dem Bauch des Flugzeugs in riesengroßen Lettern Go Springboks. Und es sind nur einfach zwei Piloten, die auch noch die Mannschaft anfeuern wollten. Das ist ein Mätzchen. Also das hat eigentlich nichts mit der Geschichte zu tun, aber es erhöht die Spannung für 3-4 Minuten. Es bringt ein zusätzliches Element und der Film ist voll mit solchen altmodischen Spannungselementen, die noch irgendetwas andeuten. Also irgendwo ist dieser Film auch rührend in seiner Altmodigkeit.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir sprechen heute über den Film Invictus von Clint Eastwood, ein Film über Nelson Mandela und eine bestimmte Episode aus dem Leben von Nelson Mandela als Präsident von Südafrika, nämlich jenes Jahr 1995, in dem die südafrikanische Rugby-Mannschaft Weltmeister wurde. Dann trotzdem noch die David- und Goliath-Geschichte hier, nämlich die Mannschaft von Südafrika war stets die Unterlegene. Es hat niemand damit gerechnet, dass diese Mannschaft jemals einen Blumentopf gewinnt und in Südafrika ist es ihnen dann gelungen. Manchmal schreibt doch das richtige Leben die Märchen fast zu Ende, könnte man sagen.
Ja, aber das Problem ist ja auch da, dass wie immer bei diesen Sportgeschichten, da wird etwas aufgehängt. Also ich erinnere mich an die Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft hier in der Schweiz, als plötzlich alle mit den Holländern mitfieberten, weil die Schweizer längstens ausgeschieden waren. Das wird künstlich hochgeputscht und der Film, im Film steht natürlich der Sieg der Springboks auch sozusagen für den Sieg der Idee von Mandela und deswegen funktioniert das einigermaßen. Aber dass eine ganze Nation mitfiebert, das muss man schon zuerst konstruieren und ob das dann nachhaltig ist, also ob dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dann nachher auch bestehen bleibt, bei mir ganz sicher nicht. Ich kann mit Sport in dieser Umgebung eigentlich gar nichts anfangen.
Was mir noch besonders gefallen hat an diesem Film, ich bin auch kein Spezialist für Rugby, ich weiß einfach, da sind entweder 13 oder 15 Spieler, die sich irgendwie um einen Ball balgen, der nicht rund ist. Trotzdem, was mir gefallen hat, sind die Aufnahmen vom Film. Also mir schien das für einmal schien das gefilmt zu sein, dass man Sport ernst nehmen kann, weil so und so häufig sieht man ja Fußballaufnahmen, bei denen man denkt, das war jetzt irgendwie, ohne jemandem zu nahe zu treten, Amateurmannschaften, die Fußball spielen zum Beispiel.
Ich glaube, da hat Clint Eastwood auch gewusst, dass er relativ hoch pokert mit diesem Spiel. Rugby ist ja eigentlich ein britisches Spiel, also die Amerikaner kennen das nicht, die spielen American Football, das ist etwas Ähnliches, funktioniert aber anders. Und dort hat Oliver Stone mit Any Given Sunday die Latte gesetzt. Also diese Hochkünstlichkeit des hochgezüchteten Sportfilms, wo man eigentlich schon kaum mehr versteht, was überhaupt abgeht vor lauter Schnitten. Ich glaube, da ist eben auch wieder Clint Eastwoods altmodisches Handwerk zum Vorschein gekommen. Der hat wirklich Leute aufs Feld geschickt und die spielen lassen und dann hat man das so gut wie möglich gefilmt. Das hat eine gewisse Körperlichkeit, die tatsächlich zu spüren ist.
Ja, ich denke, das ist eine typische Machart für Clint Eastwood auch. Er macht immer alles sehr symbolisch. Es ist immer alles so sehr metapherbeladen. Und der Sport sowieso, das hat er auch in anderen Filmen gemacht, wie zum Beispiel Million Dollar Baby. Der Sport steht für andere Sachen. Das ist dann irgendwie so ein metaphysischer Kampf und so. Und dann ist es klar, dass das sehr würdig gefilmt werden muss, damit man es ernst nimmt. Auf der Ebene gibt es so eine gewisse Authentizität auch. Was mich hingegen stört, ist der Films Anspruch auf historische Wahrheit, weil es so viel darin gibt, was erfunden wurde. Wie gerade die Szene, die vorher von Michael Sennhauser erwähnt wurde mit dem Jet.
Mit dem
Flugzeug. Es gibt viele andere Beispiele. Schon der Titel des Films ist eine falsche, wie sagt man das, falsche Fährte? Die Idee ist, Invictus, das heißt ungeschlagen,
unbezwungen,
ist ein bisschen kitschiges Gedicht aus dem 19. Jahrhundert auf
das
Englisch.
Das er immer gelesen hat.
Und das hat ihm Kraft gegeben in seiner Gefängniszeit, also immerhin 27 Jahre unter schwierigsten Umständen. Aber die Idee ist, dass er im Film gibt er dieses Gedicht an den Rugby-Kapitän, quasi als Inspiration, dass man eben auch unter schwersten Umständen, dass man trotzdem siegen kann. Und das gibt dem Film auch seinen Titel. Es stimmt aber nicht, dass Mandela dem Rugby-Kapitän dieses Gedicht gegeben hat. Und das ist auch, er hat ihm offenbar eine Rede vom amerikanischen Präsidenten Teddy Roosevelt gegeben, auch so Inspirationslektüre. Aber das sind genauso die Spiele und die Verschiebungen, die vertrieben werden. Und das ist etwas, was mich persönlich immer wieder stört in diesem Genre der sogenannten Biopics, also diese biografischen.
Die mangelnde
Geschichte. Ja, das heißt, einerseits nimmt man eine wahre Geschichte, weil sie so spannend sein sollte, aber dann ist sie irgendwie nicht gut genug für die Drehbuchautoren und die müssen die Geschichte so in Anführungszeichen noch spannender machen und dann weicht sie immer mehr von der echten Geschichte ab. Und dann frage ich mich, warum muss das dann Mandela sein? Warum muss das Land Südafrika heißen? Man könnte einfach einen Film drehen in einem fiktiven Land mit einem fiktiven Präsidenten und so.
Hat denn Clint Eastwood eine Chance vergeben, indem er genau diese Episode aus dem Leben von Nelson Mandela verfilmt hat, Michael Sennhauser?
Meiner Meinung nach nicht. Ich glaube auch, dieser Anspruch an die historische Akkuratheit, der wird vom Film eigentlich allenfalls implizit durchgezogen. Also der Film behauptet nie, wahre Ereignisse zu erzählen. Das wird zwar immer wieder bezogen auf irgendetwas, aber so wie er gemacht wird, bezieht er sich einfach auf Dinge, die man kennt und verknüpft die. Es gibt zum Beispiel eine absolut schamlose Szene im Film, da ist die ganze Rugby-Mannschaft eingeladen, das Gefängnis zu besichtigen, in dem Nelson Mandela 27 Jahre gefangen gehalten war. Dieser François Pienaar, der Captain der Rugby-Mannschaft, schaut dann aus einem der Zellenfenster und sieht dann in einer klassischen altmodischen Überblendung da schwarze Gefangenen am Boden sitzen, Steine klopfen und die verschwinden dann wieder. Also die Szene ist dermaßen kitschig und ruft andere Szenen auf. Das Ganze benimmt sich eigentlich wie ein Märchen und zwischendurch hat es wieder realistische Szenen, aber öffentlich behauptet, dass das eine Geschichtslektion sein soll, wird eigentlich nie. Ich glaube, das lesen wir auch in den Film hinein. Das ist so eine Hollywood-Konvention, mit der wir Europäer uns wahrscheinlich häufiger umeinander schlagen, als die Amerikaner überhaupt auf die Idee kämen.
Wir haben es jetzt bereits gesagt, Clint Eastwood ist ein Spezialist für metaphernbeladene Dialoge. Und das kann man in diesem Film auch ablesen. Also mir kam ja das Stichwort heilig ist schon mal irgendwie vorgekommen bei etwas, was Sie gesagt haben anfangs, Michael Sennhauser. Mir kam jetzt eher dieser Nelson Mandela wirklich wie ein Heiliger vor, der in philosophischen Aphorismen redet, über den ganzen Film hinweg. Also der äußert eigentlich nie einen Satz, einen alltäglichen Satz, wie zum Beispiel, ich habe jetzt Hunger, sondern sind alles nur Gleichnisse und Metaphern. Ist das nicht ein bisschen künstlich?
Es gibt zwei oder drei Szenen, mit denen Eastwood und Morgan Freeman versuchen auszuweichen. Es gibt eine Szene mit der Tochter von Nelson Mandela, er spricht die an auf die Mutter, also auf seine Frau, und möchte der eine Halskette zurückgeben. Und die Tochter sagt, wenn sie die gewollt hätte, hätte sie sie mitgenommen. Dann gibt es eine Szene mit zwei Bodyguards, die ihn auf die Familie ansprechen, und da verstummt er. Und da sagt einer zum anderen, er ist eben auch nur ein Mensch. Damit hat sich's aber. Also das Familienleben wird nur angedeutet. Ich glaube, das ist auch Absicht. Also man sagt sozusagen in einer Fußnote, Mandela war ein Mensch, aber der interessiert uns als Mensch jetzt nicht sehr, sondern uns interessiert diese Idee, diese Rainbow Nation.
Ja, es gibt noch die Szene, wo Mandela mit einer jungen Frau tanzt und ihr ein Kompliment macht, dass es ab und zu schön ist, mit schönen jungen Frauen zu tanzen. Und das ist dann so klar im Film da als Versuch, ihm ein menschliches Gesicht zu geben, weil auch in der Szene mit der Tochter redet er nach wie vor in diesen Plattitüden von wegen, moralisch, ich habe das Recht nicht, die Kette der Mutter wegzuwerfen und so. Ich finde es ein bisschen schade, das ist für mich ein bisschen eine verpasste Chance, weil Nelson Mandela ist wirklich eine großartige Figur. Das ist eine Realität, da hat das Leben irgendwie der Fiktion übertroffen mit dieser Person. Seine ganze Geschichte, was er alles durchmachen musste, dass er nach 27 Jahren gefoltert im Gefängnis rausgekommen ist und sein Land führen konnte. Und
der erste schwarze Präsident wurde
und so weiter.
Der erste
schwarze Präsident, das Ende des Apartheid und dieser Versuch, dass das Land sich nicht in Hass und Vergeltung auseinanderrisst, sondern dass ein Zusammenleben möglich sein sollte, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, für mich wird das im Film ein bisschen dann billig gemacht.
Da ist gerade ein Stichwort gefallen in dieser Reihung, das eigentlich ziemlich auffällig ist. Der erste schwarze Präsident, haben Sie jetzt zweimal gesagt, beide. Natürlich ist der erste schwarze Präsident Südafrikas Nelson Mandela, aber gleichzeitig haben die Amerikaner auch ihren ersten schwarzen Präsidenten, und es geht eben nicht um Mandela, es geht um diese Idee. Und ich glaube, wenn Morgan Freeman und Clint Eastwood gerade zu diesem Zeitpunkt diesen Film geplant haben, so mit dem ersten schwarzen Präsidenten, der Schwarz und Weiß zusammenbringen könnte, dann ist eigentlich klar, wo es bimmelt und wo das ganze Ding hinzielt.
Bei Barack Obama, das wollte ich eben noch fragen, haben wohl die Produzenten des Films an ihren eigenen Präsidenten gedacht?
Ich denke schon. Also Mandela wird ja nicht als Mensch gezeichnet, sondern eigentlich als Symbolfigur. Und es ist auch kein Biopic, es ist kein Mandela-Film. Es ist ein Film über eine Episode aus Mandelas Leben aus Südafrika. Im Vergleich zu anderen Biopics, die schon die Figur im Titel tragen, wie eben Gandhi zum Beispiel, ist das wirklich ein Episodenfilm.
Ja, aber es ist trotzdem ein Film, der den Anspruch hat, eine wahre Geschichte zu erzählen. Und man muss die ganzen Wendungen der Geschichte schlucken, weil man davon ausgeht, dass das alles so stattgefunden hat. Nach dem Film geht man nach Hause und schaut im Internet und findet heraus, dass das nicht so stattgefunden hat.
Oder man guckt in die Geschichtsbücher.
Ja, oder man, weil der Film basiert auch auf einem Buch. Oder das ist sehr oft der Fall bei dieser Art von Geschichte. Zuerst kommt ein Roman, der die Tatsachen schon fiktionalisiert, oder auch ein Sachbuch, aber wo das sehr stark geschrieben wird. Und dann wird das als Film, dann kommt das als Film. Und das heißt, es ist also die Entfernung von den historischen Tatsachen wird immer größer. Also um zurückzukommen auf Barack Obama, Morgan Freeman behauptet, dass er seit vielen Jahren dieses Projekt mit sich rumschlägt und dass es immer vorgesehen war, dass er den Mandela spielt. Und das Timing, dass dieses Jahr 20 Jahre nach der Entlassung Mandelas aus dem Gefängnis, das hat man Anfang Februar gefeiert, das ist schon eine Rechtfertigung für den Film. Aber ich denke, der Schatten von Barack Obama liegt schon über das Projekt auf eine Art, wobei es ihm zurzeit offenbar weniger gut gelingt, seine zerstrittenen Landsleute zu vereinen, wie das Mandela damals, wenn man dem Film glauben will, dass das so gut, ihm so gut gelungen ist.
Ja, vielleicht fehlt Barack Obama eine Rugby-Mannschaft. Noch zuletzt, als letzte Frage, das Zielpublikum könnte das amerikanische Kinopublikum sein. Michael Sennhauser, eigentlich ist das die gelungene Anstiftung, um nachher irgendwie eine Biografie von Nelson Mandela zu lesen.
Ja, bei mir geht's nicht so weit. Ich hab mich nachher übers Internet informiert, die Wikipedia-Einträge gelesen, und damit hat es sich eigentlich für mich bereits wieder. Also ich habe den Film eher gelesen als als eine Übung im Vermitteln einer zentralen symbolischen Botschaft. Und so habe ich ihn eigentlich auch genießen können. Aber dass ich jetzt die ganze Nelson Mandela-Biografie nachstudieren müsste, nein, so viel Lust hat er mir nicht gemacht.
Mein Vorschlag wäre, dass man sich die vielen guten Dokumentarfilme aussucht, die es seit 1994 über die Geschichte Südafrikas gibt. Und zum Beispiel die Filme über die Truth and Reconciliation Commission, wo man also die Verbrechen der Apartheidzeit verarbeitet hat und die ganzen Errungenschaften von Südafrika, wie man mit der eigenen Geschichte zurechtkommt und wie man über diese schwierige Vergangenheit und den Rassismus hinwegkommt. Ich denke, das Land ist ein sehr inspirierendes Beispiel. Und dann gibt es genug Stoff aus der Welt der Tatsachen, woran man sich inspirieren lassen kann.
Außerdem ein guter Zeitpunkt dafür, weil nämlich im Sommer die Fußballweltmeisterschaft dort stattfindet. Das war der Kulturstammtisch auf DRS4 News. Zu Gast waren Marcy Goldberg und Michael Sennhauser. Unser Thema heute der Film Invictus über Nelson Mandela, ein Film von Clint Eastwood. Mein Name ist Erik Fakon. Als nächstes hier die Nachricht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.